Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Also ihr müsst eins wissen, bevor wir jetzt loslegen. Der Peter Rosberg ist ja bei uns dafür verantwortlich, den roten Knopf zu drücken, also den Aufnahmeknopf. Und es gibt dann immer diese eine, zwei, manchmal sogar drei, öfter sogar vier Sekunden, die er mich dann so anguckt, ja, und irgendwie durch mich hindurch guckt. Ja, und dann so überlegt, ist das jetzt alles noch gut, was wir hier machen? Oder sind die Leute genervt? Ich glaube, wir sind gut. So, Punkt.
Mag jetzt immer sagen, um was es hier geht, wer wir eigentlich sind. Gibt ja vielleicht auch mal neue Zuhörer.
Entschuldigung, hier ist der Podcast von Peter Rosberg und Axel Lier mit dem schönen Namen Sicherheit für die Ohren. So, los.
Schön, dass du wieder da bist, Axel.
Ja.
Hast dich auch mal wieder in Urlaub verabschiedet? Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen anfangen, über dein Privatleben zu sprechen.
Bratan! Der Bratan spricht nie über sein Privatleben. Okay, komm, ernst Themen jetzt.
Ja, du warst heute Morgen...
Ich war heute Morgen im Ausbildung... Du merkst, ich bin voll motiviert. Merkst du das, wie ich dich... Ich lasse dich nicht mal ausreden. Jeder Podcast-Trainer würde sagen, sind Sie wahnsinnig? Na und? Bin Laie. Ich kann das. So machen.
Mach aber schnell, das ist ja mal die Geschichte.
Ja, genau. Also, Ausbildungs- und Trainingszentrum der Brandenburger Polizei in Liebenberg eröffnet. Mhm. Völlig verrückt.
Wahnsinn.
Völlig verrückt. Also, warum gibt's das, wenn ich es mal runterbrechen kann? Flächenland, ja, das Spezialeinsatzkommando aus Potsdam bei einer Terrorlage in Cottbus ist, vergeht ja ein bisschen Zeit. Das heißt, die Leute da vor Ort müssen befähigt sein, Streifenpolizisten, was auch immer, befähigt sein, selber gegen diese Straftäter, gegen Terroristen, gegen Messerleute vorzugehen. Und das üben die auf einem Gelände, was garantiert meine LPG war. Bin ich mir sicher.
Ja?
Tja, wirklich, da sind Ställe und sowas alles. Und ich bin auch nur über Waldwege gefahren, mein Navi hat mich da lang geführt. Das ist wirklich im Nichts taucht dann plötzlich dieses verlassene LPG-Gelände auf. Da haben die Cops genommen mit irgendeiner Stiftung und haben das umgebaut mit einer Trainingshalle, die wiederum sehr neu ist. Die war gut und schießen da mit so Paintball-mäßig aufeinander.
Und du warst heute wieder so ein bisschen embedded?
Ja, drei Übungslagen. Einmal, sie haben da so Markbuden aufgebaut wie auf dem Breitscheidplatz. Also eine riesige Fläche und dann stand da überall, sah aus wie auf dem Breitscheidplatz. Da haben sie das Vorgehen gegen einen Typen mit einer Kalaschnikow geübt. Das war so die erste Lage. Die mussten sich halt aufteilen. Es ist ja für Streifenpolizisten dann schon auch mal, es ist jetzt keine Ruhestörung, weißt du?
Also, mal ganz kurz, wir sind ja im Jahr 2018, also jetzt auch Amri 2016. Ist das jetzt das erste Gelände dieser Art? Ist es
die haben auch schon geübt, aber aufgrund dieser ganzen Terrorlagen und so weiter musste natürlich auch die Brandenburger Polizei so ein bisschen gucken, wo haben wir denn ein Gelände, wo wir genau diese urbane Auseinandersetzung, also oder diesen Schusswechsel im urbanen Gelände, wo können wir das üben? Berliner Polizei hat hier Ruhleben, ne? Fighting City, seit Jahrzehnten. Wunderbar, aber da sind die Brandenburger natürlich nicht so unterwegs gewesen. Jetzt haben sie ihr eigenes Ding.
Jetzt im Jahr 2018, Ende 2018,
ja,
ist
aber,
Brandenburg dann auch soweit.
Ach Mann, hör doch auf. Hör doch,
nee, doch
hör doch mal auf, die Brandenburger Polizei so schlecht zu machen.
Nee, wirklich, ist doch gut. Besser als gar nicht wahrscheinlich oder besser als zu spät.
Aber das ist doch klasse. Ja, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule der Polizei werden ja jetzt alle jungen Polizisten und alle Älteren durchgeschleust und auch in einsatztaktischer Medizin geschult.
Ist das in Brandenburg wirklich so, dass es das SEK nur in Potsdam sitzt?
Ja.
War das früher nicht mal anders?
Nee.
Immer nur in Potsdam?
Ja, Potsdam sitzt das SEK. Ich meine, die sind ja relativ schnell unterwegs. Ne? Du wirst das, kennst das ja auch noch früher, als du noch draußen warst, hier Lagen und so. Rocker, ne? Also da, die sind dann, was denn? Ist so. Damals warst du noch so ein Außenreporter, aber jetzt, da fliegen die dann auch. Ne? Also das geht auch. Die fliegen über die Autobahn relativ schnell und sie können natürlich auch mit den Helis fliegen. Das geht alles. Aber es geht trotzdem wertvolle Zeit verloren. Und du weißt, wenn einer durch eine Einkaufspassage in der Cottbusser oder in der Lauchhammer City fährt, eh die Säckis da sind, also müssen die Polizisten, die da sind, sich selbst kümmern.
Jetzt nochmal ernsthaft, weil ich das wirklich total überraschend finde. Gibt es denn keinen Hubschraubertransport dahin irgendwie, also wenn es wirklich eilig ist?
Wenn es eilig ist, müsste meiner Ansicht nach, also Fachleute können mich gerne korrigieren, kann der Hubschrauber aus Ahrensfelde, Adebar, kommen, muss die Jungs aufnehmen und dann da runterfliegen. Aber ich sag dir, bis Cottbus brauchen die eine Stunde auf der Autobahn. So wie die fahren. Also da schmeißen sie sich in T4, T5, aber es ist eine Stunde, ja.
Ja.
Ja. Deswegen, Und deswegen jetzt super. Dieses Zentrum, einsatztaktische Medizin, also super. Wirklich bam, 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 drei Lagen.
Klasse.
Boom, es spritzte das Blut heute megamäßig aus dieser Puppe. Da lag eine Puppe, die war getroffen, eine Polizistin müsste sich um die kümmern und wirklich, die deckten diesen Torso ab und es spritzte aus dem Oberschenkel raus und sie hatte Tourniquet angelegt und gedreht und gedreht. Es war gut. Für die einen war es ein Pressetermin, für mich war es eine Fortbildung.
So, kurz mal zur Lage in der Stadt.
Ja.
Also Berlin.
Berlin.
Kurz mal Brandenburg beiseite.
Ja.
Sag mal, du hast ja nichts drüber geschrieben. Du warst ja wahrscheinlich schon in der Vorbereitung für deinen Brandenburger Termin heute. Aber schon Wahnsinn gestern, oder? Senatsverwaltung für Justiz.
Absolut. Ich habe es gestern, in irgendeinem Tweet habe ich es gesehen, ich weiß nicht von wem, dann den Verweis auf Indie Media gefunden und dort steht ja, oder stand ja lang und breit, dass es diesen Übergriff gegeben hat.
Also aber man muss sagen,
ich habe es gestern nicht geschafft.
Von 10 bis 15 Personen offenbar, die gestern Mittag die Senatsverwaltung für Justiz in Schöneberg offenbar einfach rein sind in das Gebäude, auch sehr gut vorbereitet waren, also direkt das Büro eines Unterabteilungsleiters.
Ja, sie haben ja auch geschrieben, also in ihrem Schreiben steht drin, wir haben uns das Organigramm angeguckt und haben geguckt, wer ist denn eigentlich dann für die Knäste und so weiter verantwortlich und da steht ja Name und alles. So, und dann sind die los.
Und dann sind die in das Büro rein von dem? Kann man sich ja vorstellen, wie das so ist oder wie sich das so anfühlt. Offenbar eine Soli-Aktion für zwei inhaftierte Personen. Eine
aus der Riga.
Aus der Riga oder Riga-Umfeld, wie man ja sagt. Hast du eigentlich gestern gesehen, hatte der unser Senator dazu eigentlich irgendwas geschrieben oder veröffentlicht? Oder?
Nein. Ja, also der Kollege vom Tagesspiegel hat angefragt dann offensichtlich und hat das aufgeschrieben, völlig zu Recht. Wie gesagt, ich habe es einfach
ja, klar, Vorbereitung.
Es tut mir leid, ja. Vorbereitung auf den Termin heute. Ja. Und da hat er auch eine Antwort bekommen. Die haben das mehr oder weniger auch alle bestätigt. Was skurril ist, also da ist ja auch von zum Teil Minderjährigen die Rede, die da drin waren. Was mich wundert, also irgendeiner muss das ja eingeschätzt haben, wie alt die sind, weil als die Polizei kam, waren alle weg. Ist ja jetzt auch nicht schlecht, sag ich mal. Also ich meine, wie lange dauert es denn, wann der erste Notruf abgesetzt wurde oder bis dann irgendwann mal einer realisiert hat, oh, die ist jetzt hier nicht mehr so spaßig. Aber als die Cops kamen, waren halt alle weg.
Jetzt sag mal.
Und tatsächlich, Entschuldigung, ja, und ich finde, weißt du, Kollege Behrendt, ja, er twittert wirklich viel.
Senator Behrendt.
Ja, Senator Behrendt. Er twittert viel. Jeden Ökohof, den er besucht. Wirklich jedes Insektenhotel, was er eröffnet. Das finde ich bei ihm auf Twitter.
Schweine.
Aber mal eine.
Schweine.
Schweine, ja. Aber mal dazu ein Statement, so zu sagen, hier. Angriff in meinem Haus auf einen meiner engsten Mitarbeiter, das passt in keinen Tweet. Und das verstehe ich nicht. Also, mit solchen Chefs könnte ich nichts anfangen.
Ist ja bis heute, oder? Kam ja nichts. Also
ich habe eben nochmal geguckt, nein. Ich sehe jetzt nur, es gibt einen Antisemitismusbeauftragten, auch ein wichtiges Thema, aber auch völlig zu Recht. Da kriegt er gerade viel Lob. Das macht auch total viel Sinn. Aber zu diesem Angriff, ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Stunden her. Hätte man sich auch schon mal äußern können. Aber kommt gut, nicht.
Aber wir haben uns doch dran gewöhnt. Das ist doch typisches Rot-Rot-Grün.
Nein, das ist Senator Behrendt. Punkt.
Ja, jetzt komm nicht, weil Tom Schreiber der Einzige ist, der was anderes sagt. Frau Herrmann von den Grünen, das ist doch, du würdest keinen von denen finden, der sich dazu wirklich mal klar und deutlich auch in der Form äußert. Kollege Fröhlich des Tagesspiegels hat ja gestern ja auch mal getwittert. Natürlich ist es eine populistische Frage, aber ich finde in dem Fall zu Recht, gerade wenn wir die Bilder aus Chemnitz irgendwie vor Augen haben, überlege dir, was wäre, Kollege Fröhlich hat es ja auch genauso richtigerweise ausgedrückt, was wäre, wenn es Neonazis gewesen wären, wenn es rechte Gruppierungen gewesen wären, ein Tross von Rechten, der in irgendein Büro hineingegangen wäre, eines Politikers. Wir hätten zu Recht einen Aufschrei, wir hätten zu Recht Empörung, wir hätten zu Recht Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen darüber, wie kann das sein? So, was passiert auf der anderen Seite? Passiert gar nichts. Einfach null. So, und das ist für mich einfach die klassische Berliner rot-rot-grüne Mischpoke. Nein, der Chef ist nicht mal in der Lage, der Senator sich dazu zu äußern. Genau wie du es gerade gesagt hast. Ist ja absurd, wenn ich der Mitarbeiter wäre, ich würde in sein Büro gehen, hier hast du meine Papiere, danke und tschüss. Da muss doch irgendwas kommen, das kann nicht sein. Aber nee, ist ja eh alles egal und so. Eigentlich auch subtile Sympathie, beziehungsweise es ist ja, seit Jahren wird es ja begleitet, das Problem, und eben nicht entsprechend auch geächtet oder auch benannt.
Ich habe ihn gefragt wie, auf Twitter, wie weit war der Mob eigentlich von Ihrer Tür entfernt?
Kam eine Antwort?
Nein, ach, schreibt mir nicht. Ein Wunder, dass er mich nicht geblockt hat.
Ja gut, das wäre ja noch wirklich, das wäre ja wirklich... Ach Gott. Aber es ist, man muss ja leider sagen, es ist ein Berlin-Usus. Alles andere hätte uns beide jetzt überrascht. Wahrscheinlich gibt es morgen jetzt wieder ein neues Hamsterhotel mit schönen Fotos oder, weiß ich nicht, am Wochenende vielleicht ein Ausflug zum Yoga-Treffen in Spremberg. Gut, dann schauen wir uns dann die Fotos an und dann ist ja auch alles gut. Jeder das, was er kann.
Aber das Signal, glaube ich, ist schon, ich weiß jetzt nicht, wie er intern kommuniziert, ob es da vielleicht was gibt. Ich meine, wissen wir ja nicht, ne? Vielleicht hat er doch was geschrieben an alle Mitarbeiter und dass man sich jetzt um die Sicherheit kümmert oder so. Ich weiß es nicht. Aber nach außen hin, wie man es eigentlich erwartet von so einem Senator. Also ich meine, jeder Polizist, der im Dienst schwer verletzt wurde, da kenne ich nicht anders. Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin. Da stellt sich jeweils der Innensenator hin und sagt, so geht es nicht. Angriffe auf meine Beamten werden nicht toleriert, was auch immer, ne? Und hier marschieren die, das wäre ja genau so, stell dir mal vor, die würden in den Platz der Luftbrücke reinmarschieren und dann zum Leiter Staatsschutz gehen und sagen, Alter, wenn du hier weiter ermittelst, dann gibt es ein paar auf die Nüsse und dann wieder rausgehen. Was wäre da los? Ja, und hier ist so, ja, ich weiß, was sie tun werden. Sie werden das Organigramm aus dem Internet nehmen. Ha.
Okay, Füchse. Wirklich Füchse.
Ja.
So, derart. Traurig, aber ganz ehrlich, ist ja auch so ein Punktthema, an das hat man sich ja hier gewöhnt. Ist ja en vogue, beziehungsweise gehört ja zur Stadt. So, ich musste kurz die Einkaufsliste durchgehen. Was kommt die Woche noch von dir? Kommt noch irgendwas? Oder machst du jetzt
ja, ein kleinen Aufruf. Also ich habe nächste Woche Dienstag ein Interview mit dem neuen Feuerwehrpräsidenten. Mhm. Feuerwehrchef. Präsident, sage ich schon. Mit dem neuen Feuerwehrchef. Da gibt es immer ziemlich viel Bewegung auf meiner Facebook-Seite tatsächlich. Ich habe das Gefühl, mich lesen nur noch Feuerwehrmänner. Dabei bin ich gar nicht so spezialisiert. Ich finde das Thema einfach nur zu schade, um es hinten runterfallen zu lassen. Weil da drängelt es noch und tatsächlich am Dienstag treffen mit ihm, mal sehen. Die Schwierigkeit ist, ganz viel Fachfragen auf der einen von den Feuerwehrmännern, ne, die ich selbst nicht kapiere. Und auf der anderen Seite habe ich aber den normalen Bild-BZ-Leser, dem ich aber auch erklären muss, warum Feuerwehr immer noch ein Thema ist. Und da du diese Brücke zu finden, das wird nicht ganz einfach, aber werden wir schon irgendein gutes Interview hinkriegen. Ja, das ist so mein Highlight für die kommende Woche. Ansonsten arbeite ich lageorientiert und draußen.
Ja? Ich war ja auch draußen.
Ja.
Ich war auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, wo?
Ich war am Montag, muss ich ehrlicherweise sagen, das erste Mal beim Arbeitsgericht. Mhm. Erste Mal. Hatte einen Hinweis
bekommen. Haben sich gefeuert, oder was?
Hatte einen Hinweis bekommen und es war einer, muss ich sagen, meiner skurrilsten Termine der letzten Jahre. Also jetzt nicht, weil ich so wenig hatte draußen, sondern nein, nee, der war wirklich doch echt mega skurril. Geschichte war so, Bushidung, kennen wir ja, oder aufmerksame Zuhörer oder Leser unserer Zeitung verfolgen ja, glaube ich, das Thema aktuell dann auch oder wissen so ein bisschen, worum es geht. Geht ja immer noch Trennung, Bushido, Arafat, Abu Shaka, Trennung von dem ganzen Clan, der sich sehr, sehr, oder die sich sehr, sehr schwierig gestaltet, mit vielen Problemen, vielen Schwierigkeiten, viel, viel Ärger, viel, viel Streit. So, und jetzt gab es am Montag eine neue Episode in dieser Schmutzscheidung. Und zwar Thema, beziehungsweise Termin Arbeitsgericht. Geht um eine GbR, also eine Firma, die Bushido und Arafat zusammen haben. Diese Firma verwaltet Immobilienbesitz in Brandenburg. Da geht es um diese Wohneinheiten in Rüdersdorf. Ich glaube, 90 Wohneinheiten sind es. Genau. So
dieses Ding mit dem Stern-Cover.
Mit der Vollmacht, genau. Mit der Vollmacht, okay. Generalvollmacht, genau. So, und also den beiden gehört die Firma. Und als dritte Person hatte Rommel, Abu Shaka, der Bruder von Arafat, eine Vollmacht und Zugriff auf die Firmenkonten.
Woher kenne ich Rommel?
Aus ganz vielen Geschichten.
Schon, ne?
Ja. Ja. Das wird jetzt auch zu weit führen, das hier alles aufzuzählen.
Echt, ja? Reichen nicht 2, 3, dass du mal einfach mal sagen kannst, welche Liga Rommel spielt?
Also nur mal die Liga. Rommel ist sowas wie die rechte organisatorische Hand von Arafat, der sowohl bei Immobiliengeschäften immer wieder als sein, in Anführungsstrichen, entweder Verwalter oder Organisator auftrat. Rommel ist auch derjenige, der jetzt in dem aktuellen Verfahren der Berliner Staatsanwaltschaft Thema Abrechnungsbetrug bei Berliner Sportvereinen auftritt. Rommel ist ja langjähriger Fußballspieler gewesen, auch, ich glaube, im letzten Jahr war es sogar erste Runde DFB-Pokal, durfte er mit dem, ich glaube, es war BFC Preußen spielen. Sein großes Highlight ist jetzt, glaube ich, sogar Trainer und sein Immobilienkompagnon ist Präsident des Vereins, also den Verein haben sie sich irgendwie einverleibt. Und tritt, also ist halt wie rechte Hand ist Rommel, linke Hand ist Nasser. Also die drei sind schon so wirklich, ja, also unzertrennliches Trio, die drei Brüder. So, und jetzt war es halt so, dass das Nasser halt Zugriff auf dieses Konto, Firmenkonto eben hatte. Und im Zuge der Trennung zwischen Bushido und Arafat.
Nasser,
Abu Shaka? Nein, Rommel.
Ja, richtig.
Ja, Rommel, Entschuldigung, habe ich mich versprochen.
Ja, richtig.
Rommel Zugriff auf das Konto hatte. Und im Zuge der Trennung jetzt zwischen Arafat und Bushido, so ist das am Montag auch besprochen worden, hat sich dann so ab März, April Bushido erstmals Kontoauszüge schicken lassen. Das hat halt vorher alles Arafat offenbar und Rommel gemacht. Hat er sich Kontoauszüge von dieser GbR zuschicken lassen und hat dann im April gesehen, ja Mensch, hier sind ja auf einmal 180.000 Euro abgehoben worden von dem Konto. Und dann hat er nachgefragt und dann stellte sich ihm raus, dass Rommel das Geld abgehoben hat. Dann hat man nachgefragt offenbar.
Ganz kurz, wurde das alles im Gericht geklärt?
Erzähl ich dir gleich. Ja, okay. Also klar, logisch. Woher soll ich sonst wissen? Ja. Und dann ist es dann rausgekommen, dass es Rommel war. So, und daraufhin hat dann Bushido Klage eingereicht vor dem Arbeitsgericht, weil er eben keine Verwendung gesehen hat für das Geld und eben auch die Gegenseite oder Rommel nicht erklären konnte in der ganzen Zeit, wofür das Geld abgehoben wurde. So, und jetzt kam recht frühzeitig oder recht schnell dann, war am Montag Termin, 12 Uhr. Überraschend, total, weil bei diesem Termin hätte weder Rommel noch Bushido auftreten müssen. Hätte gereicht, wenn die Anwälte gekommen wären. Aber beide sind gekommen. Und ich glaube, so wie ich das Szenario gesehen habe vor Ort, waren beide extrem überrascht, dass der andere jeweils auch vor Ort war. Offenbar Rommel sogar noch ein bisschen mehr als Bushido. Jedenfalls kam es dazu, und wenn man diese Materie und wenn man diese ganze Szene so ein bisschen kennt, dann versteht man auch diese extreme Skurrilität der ganzen Geschichte. Du hast einen Gerichtsflur und plötzlich, da stehen die nicht als Partner, wie 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang, also Bushido und der Clan. Sie stehen nicht gemeinsam irgendwie wegen einer Sache vor Gericht oder unterstützen gemeinsam, sondern sie sind Gegner. Das erste Mal vor Gericht. Und das war dann, ist eine öffentliche Verhandlung gewesen. Und dann, ich saß hinten drin.
War noch jemand da?
Es waren noch drei andere Leute da, weiß ich nicht wer. Und konnte das dann verfolgen. Und es war natürlich klar abzusehen, Rommel hat dann eine eigene Version präsentiert. Es sei darum gegangen, er sei von Bushido und von Arafat beauftragt worden, das Geld abzuheben, um private Rechnungen des Grundstücks in Kleinmachnow zu begleichen. Bushido hat es von sich gewiesen und es entwickelte sich dann wirklich schon auch ein emotionaler Schlagabtausch zwischen den beiden. Also Bushido, der halt wirklich aus seiner Sicht diese Lüge vehement bestritten hat und aber auf der anderen Seite Rommel, der dann auch immer wieder Bushido-Vorwürfe gemacht hat und warum er jetzt auf Kriegsfuß sei und was er gegen sie denn hätte und gegen die Familie denn hätte. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die großen Berichterstattungen bei uns, Stern, Spiegel TV, also es war ja schon jahrelang ein großes Thema und dann sitzt du irgendwie Montag, 12 Uhr, in so einem fünften Stock, langweiligen, ekligen 50er-Jahre-Raum, Arbeitsgericht und diese beiden Parteien, es war nur Rommel, nicht Arafat, aber diese beiden Parteien treffen erstmals wirklich als Gegner vor Gericht aufeinander. Du hast gesehen, wie das geknistert hat. Und war eben auch so, dass Zivilpolizei da war, Zivilbeamte, auch oben vor dem Saal direkt. Mhm. Das Ganze halt verfolgt haben und sich angeschaut haben, was ja halt eben auch nochmal zeigt, wie eben auch von den Behörden oder Sicherheitsbehörden die Situation gesehen wird und auch entsprechende Gefahr.
War denn dem Richter bewusst, was er da verhandelt? Also hattest du den Eindruck, der kennt so alles oder hat gesagt, okay, jetzt hier?
Also das Schöne war, dass er, die Beteiligten haben sich vorne hingesetzt und der Richter, vorsitzende Richter, ich würde mal so tippen, so Anfang 50, fragte dann in Richtung Bushido.
Wer ist hier der Bratan?
Genau, fragte dann in Richtung Bushido und Sie sind jetzt wer? Ja, ich bin Anis Fercici. Also nein, ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, also wirklich ganz und gar nicht. Aber das hat das auch ausgemacht, also das hat auch diese Situation ausgemacht, dass da wirklich offenbar vorne jemand saß, der die Beteiligten
ja,
nicht kennt,
ja,
nie gehört hat, warum auch die ganzen Geschichten drumherum nicht gehört hat und dementsprechend das Thema auch abgehandelt hat. Das ist eben, sagen wir mal, eine weitere Etappe. Und so wie man das vernimmt und auch aus den Sicherheitsbehörden werden ja mit Sicherheit in den nächsten Wochen viele weitere Etappen folgen in dieser Auseinandersetzung. Aber, und es geht immer wieder um eins, es geht um viel Geld. Das ist halt eben wirklich klar und eindeutig. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Aber war skurril, beziehungsweise damit war auch klar, ist ja immer wieder auch noch spekuliert worden in anderen Medien, nein, das Ding ist durch zwischen denen. Also das ist einfach Tuch komplett
zerschnitten. Nee, ich glaube, da ist, so wie du sagst, da ist einfach zu viel Geld noch im Spiel irgendwo. Ne? Also.
Ja, aber man scheint offenbar nicht in der Lage sein, sich zu einigen. Also offenbar ist man nicht in der Lage, gemeinsame Firmen aufzudröseln. Es gibt ja jetzt auch bald wahrscheinlich auch eine Entscheidung wegen des Grundstücks in Kleinmachnow. Mhm. Wir reden da von einem Grundstück, Gesamtwert, ich glaube, über knapp über 20 Millionen.
Wow.
Offenbar, trotz allem Twistes oder wahrscheinlich wegen allen Twistes, ist man eben nicht in der Lage, sich zu einigen, was aber eben auch wirklich was für diese heikle Situation sorgt.
Ja, aber es ist ja völlig natürlich,
dass jede Arafat extrem unter Druck steht, das muss man sagen.
Dass jede Partei versucht, so viel wie möglich für sich herauszuholen aus dieser Nummer, ist doch klar. Also ich meine, dass die jetzt nicht den sagen, okay, komm, ja, dann verzichte ich eben auf die 2 Millionen. Es geht hier um Altersvorsorge, mein Lieber.
Ja, aber ich glaube, Prognose, mindestens einer wird aus dieser Geschichte nicht unbeschadet rausgehen. Beziehungsweise mindestens einer, wenn nicht sogar vielleicht mehr, werden wahrscheinlich diverse Probleme bekommen. Es ist ja auch so, zum Beispiel die
du Schießer, redest schon wie so ein Clan-Mitglied.
Die Schießerei, Papa Ari, da werden ja auch noch ein paar Informationen jetzt in den nächsten 1-2 Wochen wahrscheinlich rauskommen. Gab es ja den Vorwurf, dass Arafat vorher mit den Bullen gesprochen hat. Meinen Infos nach ist jetzt noch nicht bestätigt, zweite Quelle, aber das geht schon so in die Richtung. Ich glaube, dann hat Arafat wirklich definitiv ein Problem, also dann wird es wirklich richtig schwierig, wenn sich das bestätigen und wirklich bewahrheiten sollte.
Weil die Familie Ramo viel, viel größer ist als die Familie Abu Changa?
Definitiv. Das
Unberechenbare?
Und auf der Straße eben gibt es nichts Schlimmeres als den Beweis, wenn es ihn denn gibt, aber den Beweis, dass jemand gesnitcht hat, dass jemand einen 31er gemacht hat, dass jemand gequatscht
das
hat.
Das musst du jetzt kurz nochmal erklären.
Also es geht einfach um die Frage, kooperiere ich mit Behörden, spreche ich mit Behörden, mache ich eben Angaben gegenüber von Behörden, auch wenn manche das immer so ein bisschen abtun. Aber nein, das natürlich ist es, Omerta, natürlich gehört es dazu bei Clans, bei Rockern. Natürlich soll, ja. Niemand reden soll, sich niemand einlassen. Viele machen es dann trotzdem. Aber oftmals ist es auch nur vom Hörensagen, dann kann man es dem anderen nicht nachweisen. Wenn es aber in diesem Fall so sein sollte, dass man es Arafat nachweisen kann, dann hat er einfach grundsätzlich auf der Straße ein Problem, weil dann wird davon keinem wirklich mehr ernst genommen.
Oh Mann, Großfamilien beschäftigt uns, ja?
Beschäftigt uns, beschäftigt uns weiter. Unser aber Film ist ja auch...
Weißt du, an was mich das erinnert? So? Weißt du, da sind die Cops von der Straße, ja? Die sonst immer so zu heiklen Einsätzen gerufen werden und die sagen, oh, du, Rocker wird ein Problem. Ja? Rocker ist ein Problem hier, völlig unterschätzt von der Politik und so. Ne? So, wir fangen an zu berichten. Politik wird aufmerksam und schickt Polizei in die Spur. Ne? Und plötzlich ist alles Rocker. Rocker, Rocker hier, Rocker da, Rocker Berichterstattung. Dann gibt es Papiere, dann gibt es Razzien. Und dann flautet wieder ab und dann kommt das nächste Thema. So, und jetzt, finde ich, sind wir gerade beim Thema Großfamilien angelangt. Das ist genau dasselbe. Da kommt der Hinweis wieder von der Straße. Jo, die haben Berlin im Griff und so hin und her. Und dann gibt es wieder eine megamäßige Berichterstattung. Alle machen eine Dokus. Dann selbst auf Netflix kann ich mir Sachen angucken zu Großfamilien. Und. Was ist denn das Nächste?
Ich gebe dir recht in dem Punkt, dass es so ein bisschen...
Inflationär, finde ich es gerade, oder?
Sagen, inflationär. Aber muss dir in dem zweiten Satz dann gleich komplett widersprechen. A, bei den Rockern hat man gesehen, dass die Vehemenz und auch die Konzentrierung der Ermittlungen definitiv was gebracht hat. Wenn wir die Rockerszene in Berlin vergleichen mit 5 Jahren, vor 10 Jahren oder ja, glaube ich, haben wir heute einen ganz anderen Stand. Der Ermittlungsdruck, der wirklich über Jahre aufrechtgehalten wurde, hat einfach wirklich viele ernüchtert. Das ist einfach so. Viele ausgestiegen. Hier Leute wie Krischer Wowe, die früher ja wirklich führende Köpfe waren, Bandidos oder Hells Angels, die heute irgendwo ein Bauunternehmen im Osten haben, weil sie sagen, nee, kein Bock mehr. Also ich glaube schon, dass das wirklich was gebracht hat. Bei den Clans, bei den
Und
Familien.
Und ganz kurz, die Szene hat sich regeneriert. Ich habe gestern mit Michael Alsdorf, Dr. Alsdorf, gesprochen, Bikers News, Chefredakteur, der sagt, es tat der Szene gut. Also da hat sich viel Spreu vom Weizen, getrennt. So, sagt er, wirklich, man merkt wohl, da tut sich was. Ne? Die kleinen Vereine, die großen spielen gar nicht, auch immer noch eine Rolle, klar, aber es gibt wieder einen anderen Zusammenhalt auch in dieser Szene. nach dieser ganzen Inflation von neuen Mitgliedern, neuen Membern und Kutten so. Und so weiter. Ne?
Genau, das kann ja auch sein und das wird dann wahrscheinlich auch so sein, aber der große Unterschied eben zu Clans oder zu Familien sehe ich eben da, dass du das eben, egal ob mit einem zweijährigen oder dreijährigen Ermittlungsdruck oder Aufrechterhalten von Druck, du nicht im Ansatz so viel erreichen wirst wie in der Rockerszene. Meines Erachtens wirst du in dem Bereich, in der Szene oder in dem kriminellen Milieu gar nichts erreichen und auch im Endeffekt auch zu keinerlei Veränderungen herbeiführen. Beste Beispiele sind einfach die Beschlagnahme von 77 Immobilien, auch wieder Großteil der Familie Remo. Wen hat es interessiert bei den Remos? Niemanden. Die lachen sich kaputt. Die lachen sich schlapp.
Warum?
Ach, weil das Großteil des Geldes eh schon woanders ist. Dann wird da eine Immobilie weggenommen. Ist mir völlig egal. Völlig egal. Letztens erzählte mir wieder einer operative Kräfte Wohnung reingegangen, bei Familie Remo, da war alles noch original verpackt. Da hingen noch, hier, wie sagt man? Die Preisschilder dran. Die Preisschilder an den Sofa, Fernseher, alles, Küche.
Investiert.
Nee, geklaut.
Ach, geklaut.
Ja, natürlich. Geklaut. Stand da. So, also, denen ist das Lachs, denen ist das egal. Das heißt, ich finde es gut, endlich mal, wir berichten ja, wie andere auch, eben schon seit Jahren über dieses Thema. Ich finde es gut, dass es endlich auch mal überregional die Bedeutung bekommt, dass es wirklich auch mal bundesweit auch wirklich ein Thema wird. Begrüße jede Maßnahme, die Bekämpfung unterstützt, glaube aber, ohne Pessimist zu sein, dass es einfach mal definitiv 0,0 bringen wird.
Na, wir gucken. Ich hätte jetzt noch einen kleinen YouTube-Tipp. Mache ich ja sonst nicht, ist auch das erste Mal, ne? Aber ich gucke ihn gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Kanal heißt Rechte Rotlichtrocker von Philipp Schlaffer. Sagt ihr das was?
Nee.
Ein Typ war Präsident der Schwarzen Schar in Wismar. Ist dann ins Rotlicht abgewandert, saß lange Zeit im Knast, war auch ein Neonazi. Ich weiß, du lachst jetzt. Peter Rosberg lächelt mich mit seinen Augen an.
Jetzt bin ich gespannt, wie du das auffängst.
Es ist eine super Geschichte. Guckt euch den an, den Typen. Der kann gut erzählen. Der erzählt gut, wie das läuft in der Szene. Die Zusammenarbeit auch bei den Rockern, beim Rotlicht.
Der erzählt ja ehrlich oder macht er...
Nee, wirklich. Der ist ja raus aus dem Knast. Der erzählt ehrlich. Der erzählt aus seiner Knastzeit in Moabit, wie er festgenommen wurde, wie das im Knast läuft. Ist wirklich gut. Nur mal so als Einschub. Kann man ja mal machen.
Finde ich toll.
Ich finde ihn gut, ja.
Einfach so ein Sendetipp. Finde ich auch klasse.
Haben wir noch nie gemacht.
Hast du noch einen Hörtipp? Irgendwas, ein neues Lied vielleicht? Oder?
Ja, der Bratan. Ich gucke ihn ja ab und zu auf Instagram-Stories. Der Bratan. Ich finde ihn ja nach wie vor klasse. Wie weit ist denn eigentlich jetzt unsere Anfrage vorgedrungen?
Du meinst jetzt an Frau Slowik?
Nee, an den Bratan. Ich weiß ja gar nicht. Du kennst dich doch mit den Leuten aus. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschreiben muss.
Nee, da ich auch nicht. Ins Nirvana.
Also, ich hätte ihn schon gern mal hier.
Wir versuchen es.
Du versuchst es.
Alles klar.
Okay. Dafür sind wir durch? Raus.
Wir sind durch.
Ja, fast schön.
28 Minuten, ja. Ziemlich inhaltsleer heute, aber...
reichhaltig.
Genau, reichhaltig, hat nichts, einfach... Aber Zeiten ändern dich. Genau.
Ja, willst du noch was sagen? Nein.
Nee, schönen Tag euch.
Tschüss.
Und wir hören uns.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Thank you.